D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wieder wurde ein unbewaffneter Schwarzer von der Polizei erschossen. In der Nähe von San Diego in den USA. Es ist so traurig, denn durch die vermehrte Berichterstattung wissen wir, das ist schon der x-te Fall in diesem Jahr. Wir sprechen gleich drüber, warum das immer weitergeht. Wieso haben die Polizisten den Finger so nervös am Trigger? Vor allen Dingen, wenn es sich um Schwarze handelt. Außerdem ein Thema bei uns, die beiden ausgebüxten Löwen im Leipziger Zoo.
Ja, einer von denen, der wurde ja auf der Flucht erschossen. Ja, Flucht, ne? Während er halt ausgebüxt war. Der andere, der ist jetzt wieder im Gehege drin.
Wir haben gleich einen Survival-Experten im Gespräch, der uns sagt, was wir tun sollten, wenn wir mal auf einen Löwen treffen. Kann ja mal passieren, wie wir heute erfahren haben. Das ist die Redaktionskonferenz am 29. September. Mit dabei ist Anke van der Weyer.
Hallo.
Und am Mikrofon ist Ralf Günther. Hallo.
D-Radio Wissen.
Polizeigewalt gegen Schwarze in den USA. Entweder sie nimmt zu oder wir schenken ihr einfach derzeit mehr Aufmerksamkeit als sonst. Aber es geht gefühlt immer weiter. Gestern Abend ist in Südkalifornien wieder ein unbewaffneter Schwarzer erschossen worden. In der Nähe von San Diego. Berichten zufolge war der Mann wirr auf der Straße herumgelaufen und hat dann eine E-Zigarette gezückt. Ein Polizist hat schließlich auf ihn geschossen, hat ihn erschossen. Henning Rieke ist bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik Programmleiter der transatlantischen Beziehungen zu den USA. Herr Rieke, wieso haben die US-amerikanischen Polizisten so einen nervösen Finger am Abdruck, vor allem wenn der Mensch gegenüber schwarz ist?
Also ich denke natürlich, dass es rassistische Stereotype gibt, die sich verfestigt haben. Aber es ist natürlich auch eine Spiegelung der gesellschaftlichen Realität in den USA. Die schwarzen Amerikaner, die Afroamerikaner sind sozial eher mal randständig. Sie sind eher in Gegenden, wo Kriminalität vorkommt. Es ist für Afroamerikaner viel schwieriger, in bessere Wohngegenden zu ziehen, aber auch sich beruflich zu verbessern. Es ist schwerer, an gute Ausbildung zu kommen. Es ist schwerer, an bessere Jobs zu kommen, die Stadtviertel zu verlassen. Da geben sich der individuelle Rassismus der Polizisten und der gesellschaftliche Rassismus die Hand.
Aber die Polizisten müssten doch irgendeine Art von Erfahrung haben, wenn sie in so einen Stadtteil reinfahren, wo es besonders hohe Kriminalitätsraten gibt. Ist es denn so, dass Polizisten auch so oft angegriffen werden, dass sie sagen, nee, ich schieße jetzt?
Also ich denke, es ist schon so, dass die Gewalt sich auch gegen die Polizisten richtet. Und das in einem Land, in dem man schätzt locker eine 500 Millionen Handfeuerwaffen zur Verfügung stehen, eben man auch damit rechnen muss, dass Kriminelle bewaffnet sind. Das entschuldigt nicht jeden Übergriff, das entschuldigt auch nicht diese plötzliche Wut, die bei einigen dieser Übergriffe erkennbar geworden ist. Es erklärt aber die Nervosität. Und ich denke, dass bei aller Erfahrung eben auch bei den Polizisten oftmals, dass Geschichten ausgetauscht werden oder Erfahrungen ausgetauscht werden, dass man mit farbigen Kriminellen Probleme hatte. Aber wie gesagt, es muss auf beiden Seiten was passieren, dass das nicht so weitergeht.
Hm. Laut dem Polizeibericht war dieser Mann unbewaffnet. Das weiß man natürlich erst später. Aber er ist laut der Polizei der Aufforderung nicht gefolgt, seine Hände zu heben. Stattdessen hat er wohl irgendwas aus der Hosentasche gezogen und hat so getan, als würde er auf die beiden Beamten schießen. Wenn ich jetzt als Weißer sowas mache, in einem Land, in dem ich ja tatsächlich eine Pistole haben könnte, die Gefahr ist doch da auch recht hoch, dass die Polizisten auf mich schießen, oder?
Die Gefahr ist sicherlich auch hoch, aber man muss schon verstehen, dass Schwarze öfter von der Polizei angehalten werden, dass sie öfter untersucht werden, dass sie schneller auch für Drogenvergehen angeklagt werden, dass sie härter bestraft werden, wenn es so weit kommt, als Weiße. Es ist schon kein Zufall, dass 13% der amerikanischen Bevölkerung schwarz sind, aber 57% der Gefangenen in Gefängnissen schwarz sind. Und das ist, ich denke mal, eine Art von rassistischer Benachteiligung, die natürlich daran liegt, dass die Schwarzen sozial schwerer dran sind, aber auch, dass die Strafverfolgungsbehörden da härter zugreifen. Und deswegen hat der Weiße in einer solchen Situation eine bessere Chance, davon zu kommen als ein Schwarzer.
Gestern der Mann in der Nähe von San Diego. Vor einer Woche war es der Schwarze Keith L. Scott, der in Charlotte in North Carolina von Polizisten erschossen worden war. Die Liste allein in 2016 wird länger und länger. Ändert sich da denn nicht jetzt mal was? Weil letzten Endes muss doch so ein Polizist in dem Moment, wo er da schießen muss, auch denken, oh mein Gott, das geht morgen wieder durch die Medien. Ich schieße jetzt lieber mal aufs Bein.
Na, also wo der dann hinschießen kann, das ist schwer allgemein zu entscheiden. Ich denke aber vor allen Dingen, dass die Polizisten ihre Stereotype abgeben sollten, ihre Vorurteile gegenüber den Schwarzen und sowieso nicht so schnell eine Situation als gewalttätig verstehen sollten. Ich meine, das wäre der erste Schritt, nicht nur, weil sie schlecht in den Medien dastehen. Ich glaube aber, dass die Medien jetzt mit Blick auf die Auseinandersetzung und die Wut der Schwarzen viel stärker auch über solche Sachen berichten. Ich denke, es gibt viel mehr solche Auseinandersetzungen, es gibt auch viel mehr schwarze Opfer, die aber gar nicht so sehr in den Medien auftauchen, auch weil die Weißen das Problem gar nicht so wichtig nehmen, wie es die Schwarzen tun. Für die Schwarzen in Amerika ist es aber wichtig, dass jetzt auch mal stärker die Polizisten verfolgt werden, die solche Übergriffe begehen, dass das Gesetz gewissermaßen auf ihrer Seite ist. Das ist nämlich in der Regel auch nicht so. Das ist gewissermaßen die andere Seite dieses Rassismus. Und da verlangen die Schwarzen auch Gerechtigkeit.
Trotzdem haben wir den Eindruck, das geht schon länger durch die Medien, schon bestimmt seit Jahren jetzt. Und wir haben noch einen schwarzen Präsidenten in den USA. Und so richtig geändert hat sich in den vergangenen Monaten trotzdem nichts.
Das hat sich in den letzten Jahren nicht erheblich geändert. Ist möglicherweise schwerer geworden wegen der größeren wirtschaftlichen Not. Denn die schwächeren Teile der US-Bevölkerung haben unter der Wirtschaftskrise natürlich stärker zu leiden. Man darf auch nicht denken, weil es den einen oder anderen Farbigen gibt, der Erfolg hat, wie zum Beispiel der amerikanische Präsident, dass es für die anderen bedeutet, alles wäre besser. Ich denke, es gibt diese Unterschiede auch noch weiterhin, zumal ja auch Obama von vornherein gesagt hat, er will ein schwarzer Präsident für alle Amerikaner sein und kein Präsident der Schwarzen. Und er hat sich an verschiedenen Stellen in diesen Auseinandersetzungen auch, wie ich finde, mit einem sehr niedrigem Profil nicht groß eingemischt, was er auch nicht unbedingt kann, denn viele von diesen Fragen, wie die Polizei gemanagt wird, das wird auf der Ebene der Bundesstaaten oder auf lokaler Ebene entschieden und nicht von der Bundesregierung in Washington. Es ist, glaube ich, ein Prozess, der wesentlich, wesentlich länger dauert und viel mehr Aufmerksamkeit braucht für alle Aspekte dieser Ungerechtigkeit. Der kalte Rassismus, der in der Rassentrennung und in den Gesetzen der 60er Jahre noch zu finden war, ist heute ein subtiler, unterschwelliger, der ganz anders abläuft, aber immer noch vorhanden ist. Und das geht nicht so schnell weg.
Henning Rieke von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Danke.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Anke, soll ich dir ein Geheimnis verraten?
Bitte.
Okay, weißt du, dass ich mal bei einer Misswahl war? Also ich bin jetzt nicht angetreten.
Ich dachte jetzt als Teilnehmerin.
Das war die Wahl der Miss Euskirchen im Weilerswister Steffi.
Ja, das klingt nach Wahnsinn. Der großen weiten Welt.
Und da war die Jana Ina war da damals da in der Jury. Zusammen mit dem Mr. Germany, glaube ich, hat die da ihren Auftritt gehabt und hat dann gewählt, wer Miss Euskirchen wird. Und Jana Ina war damals schon ganz, Jana Ina, die ja heute mit wem verheiratet
Giovanni.
Ist?
Giovanni. Genau. Jana Ina und Giovanni Zarella.
Zarella,
das
genau.
Wissen wir natürlich.
Und die war, zu dem Zeitpunkt war sie Miss Universe und hat noch ganz gebrochen Deutsch gesprochen, aber sie war toll, war sehr nett. Ja, wir sprechen über Misswahlen, beziehungsweise ja so ein bisschen um die Ecke. Misswahlen gibt es viele, ne? Neben der Miss Deutschland, der Miss Universe natürlich auch eine Misswahl
die
in
Miss
jedem
Euskirchen.
Bundesland, die Miss Euskirchen. Dann gibt es aber auch noch Botschafterinnen für Produkte, die deutsche Weinkönigin zum Beispiel. Und auch die Bestatterszene hat wieder eine neue Galionsfigur, die Miss Abschied. Ist das dein Ernst? Die wurde zum zweiten Mal gekürt, Anke.
Das ist tatsächlich mein Ernst. Die Miss Abschied dieses Jahr, die heißt Tatjana Greiner und die ist Deutschlands schönste Bestatterin. Ja? Die arbeitet für ein Bestattungshaus in der Schwarzwaldgemeinde Hasel. Das klingt ungefähr so ein bisschen ähnlich wie Euskirchen. So vom Großstadtfaktor her, ja. Ausgerichtet wurde der Wettbewerb von einem Internetportal, das rund um das Thema Bestattung informiert. Und die haben den Wettbewerb deswegen letztes Jahr initiiert, weil man eben zeigen will, dass auch der Bestatterberuf attraktiv ist, in dem Fall halt, ne, im wörtlichen Sinne. Mhm. Bei dieser Wahl, da geht es aber nicht nur ums Äußere, sondern auch um innere Werte. Die Jury, die aus Vertretern der Branche besteht, die hat über die diesjährige Gewinnerin gesagt, sie sei eine einfühlsame, warmherzige junge Frau, die mit beiden Beinen im Leben steht und ihren Beruf mit großer Hingabe ausübt. Insgesamt hatte diese Tatjana Greiner 74 andere Konkurrentinnen. Teilnehmen durften Bestatterinnen und weibliche Angestellte der Bestattungsbranche ab 18.
Also wirklich Glückwunsch. Die schönste deutsche Bestatterin, die Miss Abschied, wurde zum zweiten Mal gekürt. Die Siegerin heißt Tatjana Greiner und ist nicht nur sehr hübsch, sondern auch warmherzig.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Seit fast 5 Jahren sitzt Beate Zschäpe in Untersuchungshaft. Fast ein Jahr davon, wenn man die Tage zusammenrechnet, hat sie im Gerichtssaal gesessen. Heute war der 313. Verhandlungstag im NSU-Prozess. Und das, was bis heute das Einzige war, was aus ihrem Mund rausgekommen ist bei diesem NSU-Prozess von Beate Zschäpe, war das hier. Nichts. Wie gesagt, bis heute. Die mutmaßliche Rechtsterroristin Beate Zschäpe hat zum ersten Mal im Münchner NSU-Prozess persönlich das Wort ergriffen. Sie hat eine kurze Erklärung vorgelesen, wonach sie sich früher durchaus mit Teilen des nationalistischen Gedankenguts identifiziert habe. Heute jedoch nicht mehr. Für uns beobachtet diesen Prozess Tim Aßmann. Tim, sie hat ihr Fehlverhalten bedauert, sagt sie. Was hat sie denn in dieser knappen Minute noch gesagt?
Ja, sie hat eigentlich nur geredet und nichts gesagt. Genau an der Stelle hätte man nämlich gerne nachgefragt, welches Fehlverhalten, selbst Fehlverhalten, verurteilt sie denn da genau? Das hat Zschäpe nicht konkret gesagt. Und ansonsten hat sie hier sich einfach nochmal distanziert, hat die Taten von Mundlos und Böhnhardt verurteilt. Das hatte sie auch in der Vergangenheit schon getan. Hat über ihre politische Einstellung gesprochen. Auch das hatten wir schriftlich schon von ihr gehört. Aber da kam nichts Neues in diesen wenigen dürren Sätzen. Wenn das hier ein juristischer Befreiungsschlag sein sollte für Beate Zschäpe, dann ist der gründlich daneben gegangen.
Als ich die Eilmeldung gelesen habe, habe ich gedacht, hoppla, jetzt spricht sie doch. Jetzt wissen wir, dass sie nicht viel gesagt hat, aber wie ist die Aussage zu bewerten?
Nun, ich glaube, man muss den Zeitpunkt auch genau beachten. Das Gericht ist hier fast am Ende der Beweisaufnahme. Das ist also klassisch der Moment, wo man sich als Angeklagte fragen muss, zieht meine juristische Strategie, wie stehe ich? Und Zschäpe steht mit dem Rücken zur Wand. Sie muss hier eine Verurteilung wegen Mittäterschaft an allen 10 NSU-Morden auf Basis von Indizien fürchten. Nach meiner Einschätzung ist das Gericht hier geneigt, der Anklage in diesem Fall zu folgen. Und Zschäpe muss also überlegen, ob sie noch etwas retten kann. Und ich glaube, deswegen kam diese Stellungnahme. Insgesamt aber bleibt der Eindruck, dass Beate Zschäpe, seit sie sich entschieden hat, ihr Schweigen zu brechen, auf die eine oder andere Art und Weise, das Ganze begann ja im vergangenen Dezember mit einer schriftlichen Erklärung, dass sie also seitdem eigentlich keinen umfassenden Aufklärungswillen demonstriert hat, dass sie sich in Widersprüche verstrickt hat, dass sie versucht hat, das Bild einer fremdbestimmten Mitläuferin zu zeichnen, aber das passt eben überhaupt nicht mit dem Bild zusammen, das sich ansonsten hier in der Beweisaufnahme gezeigt hat von Beate Zschäpe. Da ist sie nämlich eine durchaus selbstbewusste und durchsetzungsstarke Frau und deswegen glaube ich, dass das Gericht massive Zweifel daran hat, dass Zschäpes Version stimmen kann.
Jetzt am Ende nochmal was zu retten versuchen, schön und gut, aber meinst du denn, das bringt was?
Nein, ich glaube nicht, dass das etwas bringt, zumindest so etwas nicht. Es wurde ja dann gleich danach noch gesagt von der Verteidigung, das sei es jetzt mündlich erst einmal gewesen, Fragen würden nicht mündlich beantwortet. Vielleicht wird sich daran nochmal etwas ändern. Ich glaube, wenn Beate Zschäpe hier in dieser jetzigen Lage juristisch etwas erreichen will, muss sie wirklich sprichwörtlich gesprochen reinen Tisch machen, vollständig hier eben auch Reue kommunizieren. Das hat sie bisher nicht getan.
Haben denn die Angehörigen, die Betroffenen darauf reagiert?
Es war keiner von ihnen im Saal, weil ja niemand vorher wusste, dass Zschäpe sich hier mal mündlich zu Wort melden würde. Einer der Anwälte sagte dann, einer der Nebenklageanwälte, die also hier Opferangehörige betreuen und vertreten, sagte, eigentlich hätte seine Mandantin in dieser Situation dabei sein wollen, aber er könne ihr jetzt sagen, sie habe nichts verpasst.
Wann können wir denn mal mit einem Urteil rechnen?
Nun, die Beweisaufnahme geht dem Ende entgegen, aber da es hier so viele Prozessbeteiligte gibt im Verfahren, werden auch die Plädoyers mehrere Monate dauern. Es ist ganz schwer zu prognostizieren. Ich denke mal so im nächsten halben bis dreiviertel Jahr.
Für uns beim NSU-Prozess Tim Aßmann. Heute hat Beate Zschäpe das erste Mal im Gerichtssaal ihr Schweigen gebrochen.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Der Löwe ist los. Kennt ihr vielleicht von der Augsburger Puppenkiste? Die Löwen sind los. Das ist eine Geschichte, die heute 350 Kilometer nördlich von Augsburg abgegangen ist. Und zwar im Leipziger Zoo. Leider ohne Happy Ending. Zwei Löwen sind dort heute Morgen aus ihrem Gehege ausgebrochen. Ein Kollege hat heute erzählt, das müsste eigentlich recht einfach sein, weil da ist einfach nur ein Graben, ein Wassergraben drumherum. Mittlerweile ist ein Löwe wieder eingefangen, der andere wurde erschossen. Ausgebrochen sind sie aus dem Bereich, der quasi eben nur durch diesen Wassergraben abgetrennt ist. Und zwar kurz bevor der Zoo für die Besucher offen hatte. Aber wie wäre das denn, wenn die freien Löwen auf Zoobesucher gestoßen werden? Jemand, der sich damit auskennt, wilden Tieren zu begegnen, ist Joe Vogel. Er ist Biologe und einer der renommiertesten Survival-Experten in Deutschland. Wir erreichen ihn gerade in Griechenland. Joe, wie reagieren wir denn am besten, wenn wir auf einen oder auf zwei Löwen treffen?
Ich denke, dass man differenzieren muss zwischen Löwen, die an den Menschen gewöhnt sind, und wilden Löwen. Wenn man auf wilde Löwen trifft, dann wollen die eigentlich relativ wenig von einem. Wenn man allerdings auf Löwen trifft, die im Zoo gehalten worden sind, die haben dann durchaus Gewöhnung an den Menschen und da weiß man nicht, wie aggressiv die werden können. Dementsprechend muss man da natürlich unterscheiden. Ich persönlich wollte einem Löwen, der aus dem Zoo ausgebrochen ist, auf keinen Fall begegnen.
Warum unterscheidet sich das so? Also die sind jetzt Menschen gewöhnt, okay, aber warum werden die aggressiv?
Man muss immer daran denken, dass Löwen oder Wildtiere im Allgemeinen den Menschen nicht sonderlich gerne mögen. Meistens werden die Tiere eher vom Menschen verfolgt als der Mensch von dem Tier. Und der Mensch ist auch kein typisches Beutetier. Der läuft auf schlaksigen zwei Beinen und sieht nicht aus wie eine Gazelle. Also da gibt es eigentlich keinen Grund für den Löwen, den Menschen anzugreifen, um ihn zu töten. Angriff bedeutet immer Kampf für Tiere und man geht das Risiko nicht ein, wenn man nicht weiß, dass das Tier gegessen werden kann. Wenn jetzt der Löwe sich an den Menschen gewöhnt hat, dann weiß er, okay, die stehen immer da vorne an der Scheibe, machen vielleicht auch aggressive Bewegungen, versuchen zu reizen. Und natürlich fehlt so einem Löwen im Zoo durchaus auch dann die Jagdmöglichkeit oder der Auslauf, sodass ein atypisches Verhalten wie beispielsweise Flucht überhaupt nicht möglich ist.
Es gibt ja immer diesen Spruch, oh, das Tier merkt, dass du Angst hast. Merken Löwen, dass ich Angst habe?
Das auf jeden Fall. Also eines der Regeln für Löwen im wilden Bereich, wenn man die irgendwo in Afrika findet, gilt, ja, man muss mit dem Gesicht in Richtung des Löwens sich langsam zurückziehen, ohne dass es als Flucht wahrgenommen werden kann. Und das ist bei jedem Tier so, wenn man flieht, also Angst hat, dann ist klar, okay, der ist schwächer, der zieht sich zurück. Und das kann darauf hinweisen, dass er nicht sonderlich gut kämpfen kann. Und da greifen Tiere in aller Regel eher an, als wenn man Mut zeigt und versucht irgendwie so ein bisschen, ohne aggressiv zu sein, zu zeigen, dass man doch kräftig ist und sich wehren könnte.
Das waren jetzt in Leipzig zwei Männchen. Ist es eigentlich egal, ob ich auf eine Löwin oder einen Löwen treffe? Wer jagt denn bei denen?
Im Prinzip ist es egal. Häufig jagen die Löwinnen, aber jeder ausgewachsene Löwe kann natürlich Tiere töten und fangen. Löwen sind ganz typische Rudeljäger. Das heißt, die kommen häufig in Gruppen. Aber gerade weil es sich da um Zootiere handelt, würde ich nicht sagen, nur weil es ein Löwe ist und keine Löwin, dass da eine geringere Gefahr besteht.
Einen der Löwen haben sie wieder ins Gehege zurückbringen können. Wie fängt man denn so einen ausgebrochenen Löwen?
Vermutlich wurde das Ganze mit einem Betäubungspfeil gemacht. Das ist auch die einzige Möglichkeit, näher an so ein Tier heranzukommen, außer man verwendet eben eine Schusswaffe, um das Tier tödlich zu verletzen. Und andere Möglichkeiten gibt es eigentlich nicht, irgendwie mit Halsschlinge oder sowas zu arbeiten. Das ist immer sehr, sehr schwierig, weil die sehr, sehr agil sind und natürlich nicht zuletzt sehr gefährlich werden können.
Bist du in der Wildnis schon mal einem Löwen begegnet?
Nein, also ich selbst bin noch keinem großen Wildkatzentier begegnet. Ich war in Indien unterwegs und da hatte ich mich nicht sonderlich wohlgefühlt, weil Wildkatzen unterwegs waren, die dafür bekannt waren, dass sie Schulmädchen angreifen. Aber einen erwachsenen Menschen greifen die in aller Regel nicht an. Und deshalb, es bleibt ein ungutes Gefühl, aber letztendlich werden die wenigsten Menschen wirklich mal einen Löwen in der Wildbahn sehen, wenn es nicht gerade auf einer Fotosafari ist.
Survival-Experte Joe Vogel in D-Radio Wissen. Dankeschön.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Tanken wird wohl in den kommenden Tagen wieder etwas teurer, denn die OPEC hat die Ölförderung gedrosselt. D-Radio Wissen ist hier. Tanken würde ich, wahrscheinlich geht es euch genauso, am liebsten eh nie wieder. Wenn ich kein Auto bräuchte, ne, dann hätte ich auch keins mehr. Oder ich hätte ein Elektroauto. Würde mich freuen, ein bisschen teuer. Und in Sachen E-Mobility kommt jetzt gerade ein Vorschlag der Grünen daher, auch heute. Die fordern keine Neuanmeldungen von Benzin- und Dieselfahrzeugen ab 2030. Diese Idee ist nicht ganz neu. In anderen Ländern ist man da schon eine gute Ecke weiter, vor allen Dingen in Skandinavien. Norwegen zum Beispiel fördert extrem den Verkauf von Elektro- und Hybridautos. Erst sollte es dort auch einen Verkaufsstopp von Diesel- und Benzinautos ab 2025 geben. Davon ist man mittlerweile abgerückt. Trotzdem will Norwegen eins der Länder mit dem niedrigsten CO2-Ausstoß werden. ARD-Energieexperte Jürgen Döschner. Warum klappt das in Norwegen insgesamt besser?
Ja, Norwegen hat zumindest vor, dass es besser klappen soll. Norwegen hat jetzt schon bei den Elektroautos die Nase vorn. 20% aller Neuanmeldungen sind in Norwegen Elektroautos. Aber da gibt es auch eine ganz andere Förderung. Die Subventionen für die Elektroautos sind in Norwegen wesentlich intensiver, wesentlich höher als in Deutschland. Und gemessen an der Einwohnerzahl mit 5 Millionen Einwohnern ist Norwegen der Spitzenreiter bei der Elektromotorisierung des Landes. Das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass Norwegen auf ziemlich viel Ökostrom zurückgreifen kann, denn Elektroautos sind nur dann umweltfreundlich, wenn sie auch mit grünem Strom betrieben werden. Und Norwegen fördert zwar immer noch sehr viel Öl und Gas, aber Norwegen bezieht den größten Teil seines Stroms aus Wasserkraftwerken.
Wie sehen denn die weiteren Pläne in Norwegen aus? Also komplett Benzin-Dieselfrei wird Norwegen sicher auch nicht sein, oder?
Absehbar will man das werden. Man hat ja auch den Klimavertrag von Paris unterschrieben. Da steht ja drin, bis Mitte des Jahrhunderts will man raus aus den fossilen Brennstoffen. Aber die Meldungen, die es vor ein paar Wochen gegeben hat, dass Norwegen ab 2025 Benzin- und Dieselautos zur Neuzulassung verbieten will, die wurde wieder zurückgenommen. Da hat man das ein klein wenig relativiert. Es gibt momentan in Norwegen eine Diskussion über einen Verkehrsplan, der regeln soll, wie die Emissionen aus dem Verkehrssektor, übrigens nicht nur bei dem Autoverkehr, sondern auch bei der Schifffahrt und bei der Luftfahrt, bis 2030 halbiert werden können. Dass das nicht geht ohne massive Eingriffe in das jetzige System, das ist eigentlich allen klar. Aber wie bei uns in Deutschland gibt es auch in Norwegen eine heftige Diskussion darum, wie schnell das Ganze gehen soll, wie radikal die Schnitte sein sollen. Und die Perspektive, dass ab 2025 keine Benzin- und Diesel-Pkw oder auch kleinere Lieferwagen mehr zugelassen werden sollen, die ergibt sich eben daraus, dass der Verkehrsminister gesagt hat, die Elektroautos werden sich bis dahin so gut entwickelt haben und so viele Vorteile gegenüber den Benzinern und den Dieseln haben, dass wir da eigentlich gar kein reguläres Verbot brauchen. Das wird sich von alleine so regeln.
Also Norwegen ist weit vorne. Aber wenn das Schule macht und andere Länder ja, sich daran ein Beispiel nehmen, wie passen das dann zusammen? Weil Norwegen ist ein Ölförderland. Die müssen ja Öl fördern, um es an andere Länder zu verkaufen, die dann Diesel- und Benzinautos haben.
Ja, aber Norwegen denkt schon ein bisschen weiter. Norwegen war schon während der Hochphase der Öl- und Gasförderung relativ fortschrittlich, hat großenteils die Gewinne in einen nationalen Fonds gesteckt. Dieser Fonds darf inzwischen gar nicht mehr in fossile Energien investieren. Auch das eine relativ kuriose Situation. Also die Gewinne, die man aus der Förderung von fossiler Energie erzielt, die will man nicht mehr in fossile Energien hineinstecken. Aber da kommt genau diese zukunftsweisende Politik zum Vorschein. Nun erwartet niemand, dass Norwegen von heute auf morgen die Öl- und Gasförderung einstellt, aber man weiß dort, dass das endlich ist, allein schon aus geologischen Gründen, und die Politik könnte dieses Ende noch ein wenig beschleunigen, und deshalb versucht man dort, sich darauf vorzubereiten. Wenn man dazu im Vergleich Deutschland nimmt, Deutschland hat bei den Verkehrsemissionen seit 1990 keine Fortschritte erzielt. Wir hatten zwischendurch mal ein wenig die Emissionen gesenkt, dann sind die Motoren wieder stärker geworden, es wurden mehr Autos gekauft, die zurückgelegten Kilometer wurden erhöht, sodass man im Grunde genommen die Vorteile, die man auf der technischen Seite bei den Standardmotoren, also bei den Verbrennungsmotoren erzielt hat, wieder aufgefressen worden sind. Und hier ist ein großes Fragezeichen hinter dem Ziel der Bundesregierung, dass man also bis 2050 die Emissionen aus den fossilen Brennstoffen um 80% senken will. Wie man das schaffen will, ohne radikale Eingriffe, ähnlich wie die jetzt in Norwegen, das darf man zu Recht die Bundesregierung fragen. Insofern sind die Grünen mit ihrem Vorschlag ab 2030 Neuzulassung von Diesel- und Benzinautos zu verbieten, eigentlich noch relativ zurückhaltend, muss man sagen. Denn es geht ja da nur um die Neuzulassungen. Die Autos, die bis dahin zugelassen worden sind, die werden ja dann auch noch mal 10, 20, 30, 40 Jahre weiterfahren. Also eigentlich müsste man noch viel schneller und viel radikaler sein.
ARD-Energieexperte Jürgen Döschner zu den Plänen der Grünen, dass ab 2030 keine Benzin- und Dieselfahrzeuge mehr neu angemeldet werden dürfen.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Er hat sich richtig Zeit gelassen, Justin Vernon. Kopf und Kern der Band Bon Iver. 5 Jahre ist die letzte Platte der Band her. Ab morgen gibt's die neue. 22 A Million wird die Platte heißen. Und die wird ganz, ganz heiß erwartet. Unter anderem von Anke van der Weyer. Hat sich das Warten gelohnt?
Ich finde, das Warten hat sich gelohnt. Also Bon Iver überrascht auf der Platte, aber das sehr positiv. Ja, wir erinnern uns kurz, noch auf dem letzten selbstbetitelten Album, da klang er so. Hollow Scene heißt der Song. Da gab es Folkmusik und eben diese wirklich unverkennbare Stimme von Justin Vernon. Auf dem Album, was morgen rauskommt, da wirkt das Ganze ein bisschen anders. Es ist derselbe Mann, der da unterwegs ist. Death Rest heißt der Song. Der wird eben auch auf 22 A Million drauf sein. Und man erkennt Bon Iver schon noch. Aber von der Folkmusik, da ist nicht mehr so richtig viel übrig. Stattdessen gibt es die Erkenntnis, dass man Autotune auch geschmackvoll einsetzen kann. Und es gibt auch einiges an Verzerrern. Es gibt auch schon mal Saxophone. Hardliner-Folk-Fans, die wird es verschrecken. Alle anderen, die dürfen sich freuen, dass sich Bon Iver konsequent weiterentwickelt. Das letzte Album, das ist halt auch einfach mal ein halbes Jahrzehnt her. Und in dieser Zeit ist viel passiert und das hört man eben auch.
Was heißt viel passiert bei Bon Iver?
Also nachdem die letzte Platte draußen war und die Tour dazu gelaufen, da war erstmal überhaupt nicht klar, ob und wie es mit Bon Iver überhaupt weitergehen sollte. Justin Vernon, wir nennen ihn die ganze Zeit auch Bon Iver, weil er halt im Prinzip Bon Iver ist auf eine Art, dem ging es nicht gut. Und mit dieser letzten Platte, da war auch überraschend sehr viel passiert. Vorher, da galt Bon Iver immer noch so halbwegs als Geheimtipp. 2012, da gab es dann aber direkt 2 Grammys, einmal für das beste Alternative-Album und als bester neuer Künstler. Und von allem, also bei diesen Grammys, da wurde er halt als totaler Außenseiter gehandelt und er hat dann plötzlich gewonnen und die Bekanntheit ist explodiert und dieses Rampenlicht, das mochte Justin Vernon überhaupt nicht. Auf der Straße angesprochen werden, wenn man scheiß Laune hat, Selfies hier, Fans da, war alles nichts für
Justin,
ihn.
Justin, darf ich ein Foto mit dir haben? Wie ist er damit umgegangen?
Er hat sich zurückgezogen, er ist gereist, er hat Nebenprojekte gemacht, wie seine Band Volcano Choir. Er hat auch mit James Blake für dessen letzte Platte zusammengearbeitet und jetzt gerade auch mit Kanye West für ein Musikprojekt und Kanye West, der ist auch ein wahnsinnig großer Fan von ihm. Und auf einer Reise durch Europa, da hat Justin Vernon dann angefangen, diese Platte tatsächlich zu schreiben, die jetzt eben dabei rausgekommen ist. Und dabei ist unter anderem der Opener Over Soon entstanden. It might be over soon. Ja, dieser ganze Struggle, der ihm da passiert ist, der läuft natürlich irgendwie auch immer mit. Aber auch wenn Justin Vernon jetzt nicht so gerne im Schlabberlook von seinen Fans angesprochen wird, da hat er sich für seine neue Platte doch ein paar Nettigkeiten überlegt.
Okay, wie sehen die aus?
Gestern Abend hat Bon Iver Fans die Möglichkeit gegeben, schon mal das neue Album komplett zu hören. Da wurde nämlich unter anderem in Berlin an einer Straßenecke ein Soundsystem mit Kassette aufgestellt und da lief dieses neue Album. Die Adresse dazu, die gab es vorher per Facebook-Post und zu der Listening-Session dazu, da gab es dann auch noch eine kostenlose Zeitung mit dem Artwork von der Platte und noch ein paar Infos dazu. Ähnliches ist auch in Städten wie seiner Heimatstadt Eau Claire in Wisconsin passiert. Die Fans, die finden das natürlich super. Die wären sicher auch gerne auf diesem sehr exklusiven Konzert gestern Abend in Berlin dabei gewesen. Da durfte aber leider nur die Presse rein.
22 A Million, die neue Platte von Bon Iver. Morgen kommt das Album raus und Anke van der Weyer sagt, hört euch das an.
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Das HIV-Virus und die daraus folgende Immunschwäche AIDS sind nach wie vor die häufigste Todesursache in Südafrika. Jetzt haben Wissenschaftler dort aber eine bemerkenswerte Entdeckung gemacht, die die Forschung einen Schritt weiterbringen könnte. Sie haben das Blut von 170 Kindern analysiert, die HIV haben, nicht behandelt wurden, bisher nicht an AIDS erkrankt sind und auch sonst keine Symptome zeigen, was sehr ungewöhnlich ist. Nach Ansicht der Wissenschaftler liegt das daran, dass das Immunsystem der Kinder, anders als gewöhnlich, nicht auf die HIV-Viren reagiert. Es ignoriert sie einfach. Laut den Wissenschaftlern fährt der Körper damit genau die richtige Strategie. Denn wenn das Immunsystem anfängt, gegen HIV zu kämpfen, verliert es in der Regel immer. Dass das Immunsystem nicht auf das HIV-Virus reagiert, ist eine spezielle Eigenheit, die nur bei Kindern vorkommt. Das Immunsystem von Erwachsenen ist dagegen viel sensibler und reagiert dementsprechend auf alles stärker. Leise fliegen, ohne giftige Abgase in die Luft zu blasen. Diesem Ziel sind wir vielleicht einen kleinen Schritt näher gekommen. Heute ist zum ersten Mal ein viersitziges Passagierflugzeug gestartet, das mit Wasserstoff-Brennstoffzellen betrieben wird. An Bord der Testmaschine HY4 des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt waren 2 Piloten und 2 Dummies. Die Brennstoffzelle verwandelt den Wasserstoff direkt in elektrische Energie. Am Ende bleibt nur noch Wasser übrig. Für genug Energie beim Start sorgt außerdem eine Lithium-Ionen-Batterie. Die Premiere war ein kurzer Rundflug über Stuttgart. Bis man ohne fiese Abgase lange Strecken fliegen kann, wird es aber noch eine Weile dauern. Die Wissenschaftler hoffen, dass sie die Technologie bald für Flugtaxis zwischen Regionalflughäfen verwenden können. Ihre Vision der nächsten 25 Jahre: eine emissionsfreie Passagiermaschine mit 40 Plätzen, die 1000 Kilometer zurücklegen kann. Der Mensch ist auch nur ein Säugetier und als solches durchaus gewaltbereit. So könnte man eine Studie spanischer Evolutionsforscher zusammenfassen, die heute im Fachmagazin Nature erscheint. Demnach sind Mord und Totschlag tief im Stammbaum von Menschen verwurzelt, und zwar stärker als bei anderen Säugetieren. Die Wissenschaftler machten sich zunächst ein Bild davon, wie verbreitet tödliche Auseinandersetzungen bei einzelnen Arten von Säugetieren waren, und zwar gegenüber Artgenossen. Zu dem Zeitpunkt, als die Primaten ein eigener Zweig der Evolutionsgeschichte wurden, betrug der Gesamtanteil solcher Fälle etwa 2%. Unter prähistorischen Menschen fanden sie einen ähnlichen Wert. Grundlage dieser Daten waren mehr als 600 Studien anderer Wissenschaftler. Erst seit etwa 100 Jahren hat die Gewaltbereitschaft unter Menschen stark abgenommen. Die Forscher werten das als Beweis, dass unter anderem die Kultur, die Gesellschaft und die ökologischen Bedingungen einflussreiche Faktoren sind. Auch, dass sich Menschen in Staaten organisiert haben, habe zu der Abnahme von Tötungsdelikten geführt.
D-Radio Wissen.
Vergangene Woche wurde Model Gigi Hadid von der Mailänder Modewoche nach einer Modenschau attackiert, von einem Mann, der sie hochheben wollte, dort bei dieser Modewoche. Die hat sich mit ihrem Ellenbogenhaken dann extrem schnell und gut gewehrt. Jetzt hat aber derselbe Mann Kim Kardashian erwischt. Anke, wo das?
Ja, bei der Pariser Modewoche, okay, die gerade läuft. Kim Kardashian war auf dem Weg in ein Restaurant, als eben genau dieser selbe Typ, der schon Gigi Hadid angegriffen hatte, angeschossen kam. Der wollte Kim auf den Hintern küssen.
Natürlich. Ja,
das klingt erstmal so komplett bescheuert.
Ja.
Ist es auch, dazu kam es dann aber gar nicht, denn Kims Bodyguard hat den Typen ziemlich straight und ziemlich unsanft dran gehindert und auf den Boden gedrückt. Und diesem Bodyguard hat Kim dann nachher auch via Twitter ein ganz großes Dankeschön geschickt. Und die Gossip-Seite TMZ berichtet, dass Kim Anzeige erstatten will und überlegt, eine einstweilige Verfügung zu erwirken.
Ein Popoküsser, ein Hochheber, wer ist der Typ?
Vitali Serdyuk heißt er. Der ist Ukrainer und der nennt sich selber ein Celebrity-Prankster. Ja, er sagt selber über sich, dass er mit diesen Aktionen unterhalten will. Ja, wie unterhaltsam wir das finden, keine Ahnung, kann man selber überlegen. Kim ist auch schon das zweite Mal angegangen. Auch Brad Pitt und Leonardo DiCaprio, die waren schon Opfer seiner Attacken. Und 2014, da wurde er schon zu einer Geld- und Bewährungsstrafe verurteilt. Das hält ihn aber scheinbar nicht davon ab, mit seinen unlustigen, plumpen Aktionen einfach weiterzumachen.
Nach Gigi Hadid, Model, wurde jetzt auch Kim Kardashian. Was sind die eigentlich vom Beruf?
It Girl,
okay. Opfer von Vitali Serdyuk. Die will jetzt Anzeige gegen den Angreifer erstatten. Danke, Anke. Hier ist D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Crystal Meth, eine äußerst gefährliche Droge. Sollte man die trotzdem, sowas wie teillegalisieren? Besonders in Teilen von Ostdeutschland gibt es viele Abhängige. Und dort hat heute der Brandenburgische Landtag darüber diskutiert, wie er mit der Droge umgehen soll. Denn allein in Brandenburg gelten 10.000 Menschen als abhängig bei gerade mal 2,5 Millionen Einwohnern. Ein Vorschlag, der keine Beachtung gefunden hat, war, Crystal Meth für bestimmte Gruppen quasi zu legalisieren, indem man Suchtkranken reines Crystal als Ersatzstoff gibt. Dieser Vorschlag stammt unter anderem von Frank Tempel, stellvertretender Vorsitzender der Linke im Bundestag und drogenpolitischer Sprecher der Fraktion. Hallo, Herr Tempel.
Einen schönen guten Tag, ja. Hallo.
Crystal Meth ist eine der gefährlichsten Drogen der Welt. Langfristig leiden da viele Abhängige unter Schlafstörungen, unter Depressionen, Wahnvorstellungen. Wie soll hier eine teilweise Legalisierung bitte helfen?
Von einer Legalisierung spricht eben keiner. Das ist ein richtiges, gefährliches Missverständnis, was da vorliegt. Entkriminalisierung von Konsumenten, von Suchtkranken und Legalisierung sind zwei getrennte Paar Schuhe. Wir sprechen maximal in diesem Bereich von einer Substitution. Also zum Beispiel, es gab in den deutschen Apotheken die Substanz Pervertin. Das ist im Prinzip Crystal Meth, unverdreckt, rein in der Natur, von der Pharmazie hergestellt. Das gab es legal. Jetzt im illegalen Bereich ist daraus Crystal Meth geworden. Crystal Meth will wirklich niemand legalisieren oder teillegalisieren. Wir wollen Konsumenten nicht unter Strafe stellen, das ist richtig.
Das, was es in den Apotheken gab, gibt es jetzt nicht mehr. Warum nicht?
weil es verboten wurde irgendwann. Also Pervertin auch, war eine gefährliche Substanz. Man hat versucht, den Gebrauch, die Nutzung dieser Substanz durch Verbot in den Griff zu kriegen. Das ist gescheitert. Wir haben heute Crystal Meth. Und so wie die Mehrheit aller Strafrechtsprofessoren, die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen, der Bund Deutscher Kriminalbeamter sagen auch wir, dann muss das Verbot überdacht werden. Wir müssen andere Wege gehen, um dieses Phänomen Herr zu werden.
Wenn man jetzt Suchtkranken reines Crystal als Ersatzstoff gibt, dann kostet das ja auch Geld. Wäre es nicht besser, noch mehr in die Prävention zu stecken?
Prävention ist auf jeden Fall wichtig, aber wir haben das Modell ja schon bei Opiatabhängigen. Und da weiß ich, das haben Volkswirte nachgerechnet, eine Behandlung des Opiatabhängigen über Substitution spart den Steuerzahler ca. 7.800 Euro jährlich im Ansatz, also pro Betroffenen. Also Substitution ist definitiv nicht teurer als momentan der Versuch über Polizei, Justiz, Gerichte, diesem Phänomen praktisch über die repressive Schiene Herr zu werden.
Wir alle kennen so die Drogenkriminalität in Sachen Heroin. Ist die ähnlich bei Crystal Meth? Was würde sich da ändern?
Die Kriminalität ist durchaus ähnlich. Es ist eine Substanz, die sehr schnell abhängig machen kann. Also die Gefahr der Abhängigkeit ist sehr hoch. Sie ist halt nun mal doch dann um einiges teurer als Cannabis. Das heißt, der Druck für den Suchtkranken, der sich nur auf dem illegalen Bereich auch nicht über medizinische Hilfe bedienen kann, ist relativ hoch, sich dann das Geld dafür zu beschaffen. Er hat dazu auch nur illegale Möglichkeiten in der Regel. Und dann haben wir auch eine entsprechend hohe Beschaffungskriminalität. Und mit einer Substitution zum Beispiel können wir ihn aus dieser Beschaffungskriminalität, aus der Notwendigkeit, sich Geld zu beschaffen, auch wieder herausholen.
Sie waren selbst mal Polizist. Welche Gefahr geht von Suchtkranken aus?
Da gibt es Unterschiede. Sind Sie im illegalen oder im legalen Bereich suchterkrankt? Im legalen Bereich haben wir natürlich neben den Ausfallerscheinungen, die eine kranke Person haben kann, die Möglichkeit, dass er sich krank schreiben lässt, eine Kur bekommt etc.
Das wäre dann Alkohol?
Ja, beim Alkohol zum Beispiel. Der an illegalen Stoffen suchterkrankte, der hat das Problem, dass er ausgegrenzt, stigmatisiert ist, sich der Strafverfolgung aussetzt und sich nicht so outen kann, wie das jetzt im Alkoholbereich zum Beispiel der Fall ist. Das heißt, hier kommt zusätzliche durch die Stigmatisierung, durch die Ausgrenzung zusätzliche Gefahren noch für die Gesellschaft hinzu.
Frank Tempel, stellvertretender Vorsitzender der Linke im Bundestag. Und gleich sprechen wir zum Thema mit der Leiterin der Fachstelle für Suchtprävention in Berlin, Kerstin Jüngling, hier in D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Wir haben gerade eben mit dem linken Politiker Frank Tempel gesprochen. Er sagt, wir müssen Crystal Meth Suchtkranke entkriminalisieren. Sein Vorschlag, Suchtkranken reines Crystal als Ersatzstoff geben. Wäre das wirklich eine Möglichkeit, das Problem mit Crystal Meth in den Griff zu bekommen? Darüber sprechen wir auch mit Kerstin Jüngling. Sie ist Leiterin der Fachstelle für Suchtprävention in Berlin. Kerstin, besonders in den ostdeutschen Bundesländern sind viele Menschen süchtig nach Crystal Meth. Die Tendenz steigt, insbesondere in Brandenburg. Wäre es da nicht besser, den Menschen reines Crystal legal zu geben, ohne dass sie sich dann strafbar machen müssen, wenn sie sich besorgen wollen?
Das ist ein Gedanke, der nahe liegt. Aber nicht immer sind die naheliegenden Dinge so die allerbesten. Es liegt nahe zu sagen, gut, die sind abhängig davon, ich gebe denen das. Die viel interessantere Frage ist aber doch, warum sind denn bitte so viele abhängig von einer leistungssteigernden Droge? Und was würde das für Auswirkungen haben, gäbe ich Ihnen denn das vom Staat verkaufte reine Crystal?
Was glaubt ihr, was hätte das für Auswirkungen?
Ich glaube, wir sind heute nicht mehr so ganz ganzheitlich im Blick, sondern wir sagen, oh, das wird schon werden, dem gebe ich jetzt das Crystal, das ist dann wenigstens nicht verunreinigt und kommt nicht von einem illegalen Dealer, sondern vom Staat. Und damit hat sich das ganze Problem erledigt. Dann hätten wir aber in ganz Deutschland auch keine Alkoholprobleme. Wir haben aber viele Menschen, die, obwohl es legal abgegeben wird, Schwierigkeiten im Umgang haben. Da gehen viele Familien dran kaputt. Das heißt, wir können nicht immer nur die Substanz in den Blick nehmen, sondern wir müssen vielmehr die Menschen anschauen und schauen, wie geht's denen und welches Bedürfnis soll denn mit welcher Substanz befriedigt werden. Warum ist Crystal ein Thema?
Und da arbeitet ihr ja dran in der Suchtprävention. Wird denn aus eurer Sicht genug für die Prävention getan in Deutschland oder seid ihr völlig überlastet in eurer Arbeit?
Das ist die Frage, dafür sind wir Freunde geworden. Die Frage ist eine super gute. In Deutschland ist Prävention ein absolut vernachlässigtes Feld. Pro Bundesland gibt es eine Fachstelle für Prävention. Wir sind ausgelastet bis Mitte nächsten Jahres. Wir führen lange Wartelisten, weil es tatsächlich eine Menge Menschen gibt, die heute vorbeugend etwas tun wollen, die sich auseinandersetzen wollen mit Risikofaktoren und kompetent im Leben auch mit Drogen und Alkohol umgehen wollen. Aber wir haben nicht so viel Zeit. Das heißt, wir können uns da wirklich ein gutes Beispiel, zum Beispiel an der Schweiz, nehmen. Die sagen, wir müssen viel mehr Geld in die Prävention stecken. Die Behandlung ist immer teurer.
Wäre dann der Lösungsansatz für euch vielleicht sogar ein Mix? Also mehr Geld für die Prävention, mehr Mitarbeiter, mehr Kompetenzen und dann gleichzeitig auch das, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, legale Crystal?
Es wird ja immer wieder über die Legalisierung von Substanzen gesprochen. Das ist ein Thema, das ist nicht ganz so leicht zu behandeln. Da müssen wir mit vielen Leuten sprechen. Soll man Cannabis legalisieren? Soll man Crystal legalisieren? Soll man dann nicht eigentlich auch gleich Heroin und Kokain mit legalisieren? Und das treibt ja weltweit gerade relativ viele Länder am Beispiel vom Cannabis um. Also was machen wir denn mit der Affinität von Menschen, ab und zu mal sich auszuklinken und zu sagen, ich nehme auch mal Drogen. Und wie können die, wenn sie ausprobieren, wie können die trotzdem gesund bleiben und nicht in eine Sucht oder Abhängigkeit abrutschen?
Aber damit hast du mir noch nicht gesagt, ob es der Mix dann machen würde. Dass ihr für den Ausbau der Prävention seid, das ist mir klar. Aber seid ihr strikt gegen Ansätze der Legalisierung?
Nein, wir sind auf gar keinen Fall strikt gegen Ansätze der Legalisierung. Wir sind aber auch, das Leben ist nicht so einfach, dass es nur schwarz und weiß gibt. Wir sagen auch nicht, juhu, legalisiert alle Drogen. Das tun wir nicht. Sondern wir sagen, wir müssen viel mehr genau hingucken, wer konsumiert. Braucht es die Substanz überhaupt, wenn ich Rahmenbedingungen verbessere? Machen wir viel zu viel Druck in der Gesellschaft und viel zu viel Leistungsorientierung, dass Menschen glauben, sie schaffen es nur noch mit so einem Leistungssteigerer wie Crystal.
Kerstin Jüngling, Leiterin der Fachstelle für Suchtprävention in Berlin, in D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
100 Millionen aktive Nutzer hat Spotify laut eigenen Angaben, ist damit immer noch Marktführer in Sachen Musikstreaming. Richtig Geld verdient Spotify immer noch nicht. Die machen eher immer noch Schulden, trotzdem geht das Unternehmen einkaufen und schluckt einen Audiodienst. Warum? Weil sie es können anscheinend. Anke, wen trifft's?
Anscheinend will Spotify das Berliner Startup SoundCloud kaufen. Die Financial Times, die schreibt, dass beide Firmen in fortgeschrittenen Übernahmegesprächen seien. Wie hoch der Deal ist, ist aber nicht klar. Zuletzt hat der Finanzdienst Bloomberg berichtet, dass SoundCloud erwäge, sich für 1 Milliarde Dollar zum Verkauf zu stellen. Ja, Peanuts, ne? Mhm. Spotify hat außerdem heute bekannt gegeben, dass sie bald auch in Japan an den Start gehen. Da ist Streaming noch nicht so verbreitet wie bei uns. Laut einer Umfrage des Musikverbandes IFPI nutzen nur 11% der Japaner im Internet Streamingdienste, also der Japaner, die halt im Internet unterwegs sind, logischerweise. Hier in Deutschland, da sind es 32%, in Schweden sogar 61%.
Ja, 1 Milliarde Dollar, hast du gesagt, für SoundCloud. Das kann man mal gerade ausrechnen. Spotify hat 100 Millionen User. Wie viel davon sind Zahlende? Ich glaube nicht alle 100 Millionen.
40 Millionen.
Die zahlen wie viel? 10 Euro im Monat sind 400 Millionen. Wäre das Geld nach 3 Monaten drin, wenn sie nicht Geld abgeben müssten? Die haben natürlich auch extrem hohe Kosten.
Ach, für 1 Milliarde könnte man echt viele süße Tüten an der Bude auch kaufen.
Oder Platten. Kann sie Platten, kann man zu Hause
richtig ins Regal viele Platten kaufen.
Spotify soll angeblich auf Einkaufstour gehen. Das schwedische Unternehmen will wohl den Konkurrenten SoundCloud kaufen, wenn man das Konkurrenz nennen darf. Es ist ja eigentlich nur ein Audiodienst. Aber da kann man auch Musik hören.
Da kann man auch Musik hören, ja.
Und auch streamen. Insofern so ein bisschen Konkurrenz ist es auf jeden Fall. Das war die Redaktionskonferenz von uns beiden in dieser Woche. Dankeschön, Anke van der Weyer. Gleich bei uns 1 Stunde was mit Medien, mit Fine und Pähla. Und wir weisen noch auf was hin am Wochenende jetzt bei uns. Wir sagen Tschüss.
Tschüss.
Bye.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18.15 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.